Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt erst recht, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und ESG von Taylor Wessing. Mein Name ist Martin Hinze und ich arbeite im Marketing- und Communications-Team von Taylor Wessing. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gern den Podcast. Schließlich ist da jede Menge Musik drin und auch 2024 zeichnen sich viele spannende Urteile und neue Gesetze zur Nachhaltigkeit ab. Viel Musik drin ist auch bei unserem heutigen Thema, nämlich Versicherung als Governance-Risiko. Und dazu darf ich heute eine Expertin und einen Experten aus unserem Hause begrüßen, nämlich Franziska Quell und Leonard Raphael. Schön, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank, lieber Martin. Wir freuen uns, hier zu sein.
Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, wäre super, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet. Franziska, möchtest du anfangen?
Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Franziska Quell und seit dem Jahr 2020 im Versicherungsrechtsteam tätig. Zunächst war ich noch bei Herrn Janssen, aber nachdem der in Rente gegangen ist, bin ich nun auch seit Anfang dieses letzten Jahres bei Frau Kammerer-Galan.
Sehr schön. Leonard, sprich doch mal kurz zwei Sätze zu dir.
Ja, danke Martin, mache ich gerne. Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt Rechtsanwalt, davon die allermeiste Zeit bei Taylor Wessing und auch hier im Versicherungsrechtsteam von Frau Dr. Kammerer-Galan. Ich habe schon im Referendariat angefangen, mich auf Versicherungsrecht zu spezialisieren und das begleitet mich jetzt auch meine gesamte Laufbahn als Rechtsanwalt, wenn man das so sagen kann. Und ja, genau, deswegen freue ich mich auch heute sehr, hier zu dem Thema mit euch sprechen zu können.
Klasse, vielen Dank. Ja, Versicherungsschutz als Governance-Thema ist heute das Thema. Da könnte man sich gleich zu Beginn fragen, Moment mal, wir sind ja hier im Nachhaltigkeits-Podcast. Was hat das denn bitteschön Versicherungsschutz mit ESG zu tun? Vielleicht könnt ihr mich da kurz mal ins Boot holen und das kurz erklären.
Klar, gerne. Also ich gebe zu, es liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Beim Thema ESG denken die meisten Leute wahrscheinlich als erstes an das Environmental, an das E in ESG. Das ist auch sicherlich am dominantesten, aber es geht natürlich auch um das S und das G und bei uns jetzt insbesondere um das G für Governance. Was ja grundsätzlich erstmal bedeutet, dass sich Unternehmen ethisch verhalten und ja, im weitesten Sinne möglichst rechtstreu. Und das umfasst dann nach unserer Meinung auch, dass man sich halt in Bezug auf den Versicherungsschutz, zum Beispiel, den man eingekauft hat, möglichst rechtstreu verhält. Und das ist die Verbindung zu unserem heutigen Thema.
Sehr schön, vielen Dank. Ihr habt zwei konkrete Beispiele mitgebracht, wo sozusagen das Thema Versicherung auf das Thema Governance trifft. Das erste betrifft sogenannte erweiterte Garantieversprechen. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, worum es da konkret geht.
Ja, dann springe ich mal ein. Und zwar ist tatsächlich ein Thema, was uns in letzter Zeit ziemlich viel beschäftigt hat. Ist auch ein relativ aktuelles Thema. Es geht dabei darum, dass, wenn Händler bestimmte Produkte anbieten, sie auch noch irgendwelche Zusatzleistungen direkt bei Kaufvertragsschluss mit anbieten. Also zum Beispiel, also man hat ja eine zweijährige Gewährleistungsrechte in der Regel und die kann verlängert werden, diese Frist. Oder normal muss man halt nachweisen, dass eben der Mangel des Geräts oder des Produkts, was man erwirbt, schon vorhanden war, als man es gekauft hat. Und hier kann man zum Beispiel, bietet der Händler an, dass man eben diesen Nachweis für die gesamte Laufzeit der Garantie nicht erbringen muss. Und da stellt sich halt immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich noch eine Garantie, auch im weiteren Sinne, oder ist das nicht eigentlich vielmehr schon tatsächlich Versicherung, was hier angeboten wird?
Ah, okay, das heißt, wenn ich beispielsweise zum einem großen Elektronikhändler gehe, mir jetzt zu Weihnachten ein neues iPhone gekauft habe und da so eine Garantieverlängerung mit abschließe, das wäre so ein Fall von einem erweiterten Garantieversprechen?
Genau, da stellt sich dann konkret diese Frage, ist es eben noch ein erweitertes Garantieversprechen oder schon Versicherung? Also das sind da gibt es gewisse Abgrenzungsschwierigkeiten. Und viele Unternehmen sind sich dessen, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Ne? Ist das jetzt eigentlich nur eine Garantie, die ich einfach hier erweitert habe, oder ist es eigentlich schon Versicherung? Und das ist immer diese große Frage, die sich stellt.
Ah ja, und aber woher weiß man, was da unter einer Garantie fällt und was schon Versicherungsgeschäft ist?
Es ist im Einzelfall nicht so ganz einfach abzugrenzen und kommt auch sicherlich auf das Produkt an. Also erstmal dein Beispiel da mit dem Elektronikfachmarkt ist schon sehr gut. Das ist ein typischer Anwendungsfall, aber wir sehen das zum Beispiel auch bei Autoherstellern, Herstellern von großen Maschinen und Geräten, die solche Garantien anbieten.
Also auch in der Industrie ist das ein Thema?
Ja, absolut, ganz genau. Also sowohl B2B als auch B2C ist das ein Thema. Gleichermaßen. Was die Abgrenzung angeht, ist das im Einzelfall wirklich kompliziert und hat sich auch so im Laufe der Jahre immer wieder ein bisschen geändert, die Sichtweise darauf. Grundsätzlich, man hat ja so als Ausgangspunkt, kann man jetzt mal sagen, ein Versicherungsvertrag ist erstmal ein Vertrag, der dazu dient, ein fremdes Risiko abzusichern gegen ein Entgelt. Und wenn man jetzt mal an eine Garantie denkt, hat man das Problem da ja auch. Also auch da ist es ja so, dass ein Entgelt dafür gezahlt wird, dass das Risiko einer Beschädigung dieser Sache abgedeckt wird, sage ich jetzt einfach mal ganz untechnisch. Ne? Im Einzelfall können diese Garantien noch einen Diebstahl umfassen, wobei sich dann in besonderem Maße die Frage stellt, ob es nicht eine Versicherung ist. Aber hier wollte ich erstmal zum Ausdruck bringen, erstmal ist es eine Garantie und ein Versicherungsvertrag, was relativ ähnlich ist. Und deswegen bewegen sich diese Unternehmen da auch in einem schwierigen Terrain, wenn sie solche Garantieversprechen abgeben wollen. Die genaue Abgrenzung würde ich mal damit einleiten. Ein Versicherungsvertrag hat immer zur Voraussetzung, dass das Leistungsversprechen für den Fall, dass sich dieses Risiko realisiert, selbstständig ist. Also das muss im Zentrum dieses Vertragsverhältnisses stehen. Das ist nicht der Fall, wenn diese Garantie als Zusatz zu einem anderen Vertrag angeboten wird. Und da war es jetzt lange so, dass man gedacht hat, gut, diese Garantie, die meinetwegen ein Elektronikmarkt zu dem Verkauf eines neuen Mobiltelefons gibt, die hängt ja irgendwie an diesem Kaufvertrag dran. Dann haben wir damit kein Problem. Ganz so einfach ist es leider nicht. Und da hat insbesondere eine Veröffentlichung des Bundesfinanzministeriums aus 2021 ein bisschen für Augenöffnen gesorgt. Die haben nämlich gesagt, sobald diese Garantie in gewisser Weise einen eigenen Zweck verfolgt und sich auch von diesem Kaufvertrag lösen lässt, dann ist es ein Versicherungsvertrag. Also hat dann sehr strenges Verständnis dieser Abgrenzung an den Tag gelegt und hat das dann im weiteren Verlauf auch immer weiter bekräftigt. Also es gab dann weitere Schreiben, insbesondere haben Lobbyorganisationen das Bundesfinanzministerium gefragt, was soll das? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und die haben dann aber bestätigt, doch, das ist sehr wohl unser Ernst und ganz genau soll das sein. Das ist Versicherungsgeschäft, was da zum Teil betrieben wird und das kann so nicht sein. Man muss dazu sagen, diese Veröffentlichung des Bundesfinanzministeriums bezog sich zunächst mal nur auf das Steuerrecht, also auf die Frage, ob Versicherungssteuer abzuführen ist und ob ein Versicherungsverhältnis im Sinne des Steuergesetzes vorliegt. Aber man muss natürlich auch sagen, das Bundesfinanzministerium ist gleichfalls auch die der BaFin übergeordnete Behörde. Die BaFin ist unsere Versicherungsaufsichtsbehörde. Deswegen ist absolut davon auszugehen, dass das nicht nur fürs Steuerrecht gilt, sondern auch tatsächlich für die aufsichtsrechtliche Betrachtungsweise.
Aber warum ist das überhaupt so wichtig? Ich meine, dem Kunden kann es doch im Endeffekt egal sein, ob das jetzt eine verlängerte Garantie oder ein Versicherungsvertrag ist, oder?
Ja, das ist richtig. Aber für das Unternehmen selber ist das natürlich sehr, sehr relevant. Weil wenn das jetzt herausstellt, dass was angeboten wird, das fällt unter Versicherung, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass dieses Unternehmen ein Versicherer ist. Ne? Also ich glaube auch gerade viele kleinere Unternehmen sind sich wahrscheinlich dessen auch gar nicht bewusst, weil sie denken, ja, ist ja weiterhin ein bisschen meine Garantie. Und ja, und dann nach den neuen BaFin-Veröffentlichungen stellt sich raus, nee, das ist eigentlich schon eine Versicherung, was hier angeboten wird. Und ja, das heißt natürlich, man bräuchte eine Genehmigung, dass man Versicherer die Erlaubnis hat, Versicherungstätigkeiten auszuüben. Und ja, die kriegt man auch nicht einfach so. Da muss man schon sehr strenge Anforderungen erfüllen, gesetzliche Vorgaben einhalten. Und wenn man diese Erlaubnis eben nicht hat, kann halt auch Strafen verhängt werden. Also es kann die Unternehmenseinstellung verfügt werden. Das wäre natürlich eine Katastrophe für das Unternehmen. Oder es können empfindliche Bußgelder verhängt werden. Und das ist, glaube ich, auch gerade eben bei kleineren Unternehmen ein Problem, muss man sagen. Ne? Also so die Großunternehmen, dein Beispiel von vorhin, so große Elektrofachmärkte, die wissen das natürlich. Und da ist es auch oft so, dass die eben externe Versicherer einschalten und das auch so handhaben. Aber gerade halt eben kleinere Unternehmen oder auch mittlere Unternehmen haben da jetzt ja auch gar nicht die Kapazitäten oder sind sich eben des Problems auch gar nicht bewusst. Und da liegt dann natürlich die Gefahr.
Ja, das Frustrierende ist für viele Unternehmen auch, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie tun ihren Kunden damit einen Gefallen. Klar, diese Garantien, die werden gegen Entgelt vertrieben, aber im Endeffekt wird der Kunde dadurch ja geschützt und es ist jetzt nicht wirklich so das Bewusstsein dafür da, dass man da in möglicherweise in irgendein Thema reinrutschen könnte, in eine Straftat, wenn man das mal bis zum Ende weiterspinnt. Und das ist uns gerade am Anfang sehr häufig passiert, dass wir da erstmal ein gewisses Bewusstsein für schaffen müssen, dass da überhaupt irgendein rechtliches Problem lauern könnte. Ich habe gesagt, ja, wir haben dieses Gerät jetzt hier verkauft, wieso sollen wir dem Kunden nicht auch versprechen können, dass das so und so viele Jahre hält und wenn es irgendwie kaputt geht, runterfällt, Wasser da dran kommt oder so, dann tauschen wir es aus. Also ja. Das war gerade am Anfang ein Problem.
Ja, ich habe sogar von Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren gelesen für die Geschäftsführer. Also das sind ja wirklich drastische Konsequenzen, die da drohen. Ja,
ja genau. Im Extremfall kann durchaus auch eine Gefängnisstrafe drohen. Also man muss natürlich sagen, wenn das jetzt Grenzfälle sind, ja, dann wird natürlich wahrscheinlich nicht sofort eine Gefängnisstrafe anstehen. Aber wenn das halt schon Fälle sind, wo man schon eindeutig sagen kann, nee, das ist eine Versicherung, sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ja, wie gesagt, wie Leonard auch meinte, das Bewusstsein ist halt auch bei den Firmen oft dann gar nicht vorhanden.
Ja, wenn man sich jetzt mal in so eine Situation von so einem Unternehmen hineinversetzt, das gerne sowas anbieten möchte, was könntet ihr da empfehlen? Also wenn die sich da unsicher sind, ist es jetzt noch Garantie, ist es schon Versicherungsgeschäft? Wie soll man da am besten vorgehen?
Also wir empfehlen in jedem Fall, das genau zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob das ein Garantieversprechen ist oder ein Versicherungsvertrag, der da geschlossen wird. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es das Letztere ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Also das Naheliegendste ist natürlich die Garantie dann so, oder diese Versicherung dann besser gesagt so umzustrukturieren, dass es man die Grenzen zum Versicherungsgeschäft gerade nicht mehr überschreitet. Ist im Einzelfall gar nicht so einfach und auch meistens nicht das, was die Unternehmen zufriedenstellt. Also Franziska hatte das ja gerade schon mal kurz angedeutet. Mit einer Garantie kann man eigentlich nur solche Schäden absichern, die schon bei Übergabe der Sache vorgelegen haben. Das sind die Schäden, die üblicherweise durchs Kaufrecht oder das kaufrechtliche Mengenrecht abgedeckt werden und das kann dann verlängert werden. Sobald aber irgendwie auch Schäden abgesichert werden sollen, die nachträglich an dem Gerät, an der Maschine, an was auch immer entstanden sind, zum Beispiel durch einen Eintritt von Feuchtigkeit, durch einen Unfall, Vandalismus, was auch immer, ist man sehr, sehr schnell im Versicherungsgeschäft. Und in vielen Fällen ist das aber das, was die Unternehmen auch absichern wollen. Die wollen ihren Kunden quasi garantieren, dass wenn sie dieses Gerät jetzt kaufen, also das ist jetzt nicht so sehr im Bereich von Verbrauchern der Fall, sondern eher im Industriebereich, da wollen die ihren Kunden garantieren, wenn du diese Maschine hier bei uns kaufst, dann hast du da auch erstmal unendlich Spaß mit und kannst die auf jeden Fall 3 Jahre safe benutzen. Das abzusichern ist halt nicht so einfach. Es wäre aber natürlich eine Möglichkeit, die Garantie halt etwas zurückzuschrauben und nur die Mängel abzudecken, die bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Weitere Möglichkeiten wäre, dass man mit einem externen Versicherer zusammenarbeitet, dessen Versicherungsprodukte quasi vermittelt an seine eigenen Kunden. Gut, es ist natürlich letzten Endes eine ökonomische Frage, ob das für einen Sinn macht. Und die letzte Möglichkeit wäre, dass man selber einen Versicherer gründet. extrem aufwendig, extrem hohe Voraussetzungen, aber wenn es jetzt einen wirklichen großen Player betrifft, kann das eine Option sein.
Okay, um nochmal ganz kurz auf dieses Eingangsbeispiel zurückzukommen, also quasi Smartphone-Kauf bei einer großen Elektronikkette, wie machen die das?
Genau, wie ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, meistens regelt die das mit externen Versicherern, also weil die gar nicht irgendein Risiko eingehen wollen. Ich meine, die sind ja auch, Elektro-Großfachmärkte sind in der Regel auch nicht Versicherer oder haben keinen eigenen Versicherer. Die bedienen sich einfach eines externen Versicherers. Also ja, man kann ja auch mal nennen, was wahrscheinlich alle kennen, so als Beispiel ist dieses Apple-Care-Produkt. Wenn man zum Beispiel ein iPhone kauft, auch online, dann steht sofort, wenn man auf dieses iPhone geht, werden ja immer schon so gewisse Zusatzleistungen angeboten, unter anderem eben Apple Care. Das heißt, da wird innerhalb von 2 Jahren versprochen, dass bei unbeabsichtigten Beschädigungen, also eben nicht welche, die schon vorher da lagen, da waren, sondern auch welche, die dann erst eingetreten sind, wird Reparaturservice geboten für einen ganz geringen Betrag. Und das ist halt ganz klar Versicherung, ne? Wie wir eben ja auch schon hatten. Ja, da werden Sachen abgedeckt, die eben nicht bei Gefahrübergang waren. Das ist Versicherung. Und man findet auch den Hinweis tatsächlich, da steht dann, wenn man draufklickt, das ist ein Versicherungsprodukt und da steht irgendein externer Versicherer, der das anbietet. So machen das in der Regel, was wir so mitbekommen haben, eben die großen Player.
Meistens muss man immer ein bisschen danach suchen, um zu erkennen, dass es wirklich eine Versicherung ist, die man da abschließt. Die Unternehmen schreiben das nicht so direkt auf die erste Seite, wahrscheinlich weil es so ein bisschen ja unsexy ist, sage ich mal, da Versicherungen zu vermitteln. Aber ja, das ist tatsächlich das, was wir so sehen, was die meisten machen. Und man muss auch sagen, dass die Versicherungsunternehmen sich da jetzt zuletzt durchaus drauf eingestellt haben, auch auf dieses Geschäft. Die haben natürlich auch diese Veröffentlichungen da des Bundesfinanzministeriums gesehen und gelesen und sehen da ein Geschäft und entwickeln dementsprechend Produkte.
Okay, prima. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe schon mal eine Menge mitgenommen bei diesem Thema, aber wir hatten ja eingangs erwähnt, ihr habt auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Und zwar lautet da das Stichwort Gruppenversicherungen. Genau, da gab es vor kurzem ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was ebenfalls enorme Auswirkungen hat für einige Unternehmen. Worum ging es denn dabei?
Also ich hole erstmal ein bisschen dazu aus und erläutere vielleicht erstmal, was eine Gruppenversicherung überhaupt ist. Hier in so einem ESG-Podcast ist das wahrscheinlich nicht jedem so geläufig. Bei einem normalen Versicherungsvertrag ist es ja so, dass wenn Versicherer und Versicherungsnehmer haben, der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf die Leistungen im Versicherungsfall und kriegt die dann vom Versicherer ausbezahlt. In der Gruppenversicherung gibt es 3 Parteien. Es gibt einmal den Versicherer, dann gibt es auch einen Versicherungsnehmer. Der versichert aber nicht sich selbst, sondern dritte Personen, und zwar meistens mehrere, die sogenannte Gruppe. Das funktioniert folgendermaßen, dass der Versicherungsnehmer zwar verpflichtet ist, gegenüber dem Versicherer die Prämien zu bezahlen, den Anspruch auf die Versicherungsleistung im Versicherungsfall haben aber die versicherten Personen, die die Gruppe der Gruppenversicherung formen. So, erstmal haben wir damit jetzt dieses Modell. Der Europäische Gerichtshof hat dazu jetzt eine relativ interessante Entscheidung gefällt und hat gesagt, dass der Versicherungsnehmer auch gleichzeitig ein Versicherungsvermittler ist. Versicherungsvermittler, das sind in Deutschland Makler und Versicherungsvertreter. Mhm. Und die brauchen für ihren Betrieb grundsätzlich eine Erlaubnis, um das machen zu dürfen. Und nach dem Europäischen Gerichtshof könnte das jetzt auch auf die Versicherungsnehmer zutreffen. Bisher hatte man immer gedacht, okay, ist der Versicherungsnehmer, der kann nicht gleichzeitig auch der Versicherungsvermittler sein. Aber da hat der Europäische Gerichtshof jetzt gesagt, okay, doch, das ist eben schon der Fall.
Okay, was genau bedeutet das jetzt für Unternehmen, die solche Gruppenversicherungen haben oder anbieten?
Ja, das ist auch ein bisschen ähnlich bei dem vorherigen Thema. Das heißt, auch die Unternehmen, denen ist offenbar meistens gar nicht so richtig klar, dass das der Fall ist und dass sie eigentlich halt eine Erlaubnis brauchen als Versicherungsvermittler. Das heißt, die müssen sich ins Vermittlerregister eintragen, die müssen nach der Gewerbeordnung eben diese Erlaubnis beantragen. Und Auch hier sind wieder dann gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. So müssen die nachweisen, dass sie eben Sachkunde haben, weil nicht jeder einfach Vermittler sein darf. Und auch da kann man sich natürlich vorstellen, dass das für viele, gerade kleinere Unternehmen, schwierig ist. Ich meine, die haben vermutlich nicht diese Sachkunde, die haben nicht die Kompetenzen, die haben nicht die Kapazität, sich damit zu beschäftigen. Also auch da wieder, ja, es ist schwierig geworden, dann gerade für kleinere und mittlere Unternehmen eben die ganzen Anforderungen einzuhalten, die da jetzt auch durch dieses neue Urteil wieder auf sie zukommen.
Mhm. Könntet ihr könntet ihr vielleicht noch mal so ein kleines Beispiel geben, um welche Arten von Versicherungen geht es denn da?
Ja, klar. Um vielleicht auch den Bogen zu meiner Einführung da zu spannen. Also diese Gruppenversicherungen sind etwas, das wird häufig von Unternehmen benutzt, die Versicherungsschutz so als Zusatz zu ihren Waren vertreiben sollen. Wir kennen das zum Beispiel, wenn man Zusatzversicherungen zu Konsumgütern, Brillen, Fahrrädern, solchen Sachen online irgendwie abschließt, dann ist es häufig so, dass der Verkäufer dieser Konsumgüter mit dem Versicherer so einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen hat. Und wenn sich jetzt ein Kunde dafür entscheidet, dass er den Versicherungsschutz dazu buchen will, dann schließt er eine Vereinbarung mit dem Verkäufer und wird dadurch in den Schutz dieses Gruppenversicherungsvertrags einbezogen. Also unter Privatleuten sind Gruppenversicherungen nicht so häufig, sondern vielmehr so in diesem Business-Kontext geläufig. So, deswegen kommen wir dazu, dass das jetzt hier auch ein Thema für viele Unternehmen ist. Üblich ist es auch, dass Unternehmen sowas für ihre Mitarbeiter abschließen. Das gibt's auch häufig, eine Unfallversicherung. Zum Beispiel, man hat jetzt irgendwie ein Unternehmen mit einer Vertriebsabteilung, die Leute sind viel unterwegs und man will eine Unfallversicherung für die abschließen. Dann geht das auch gut über so eine Gruppenunfallversicherung. Ja, der Arbeitgeber schließt dann einfach mit dem Versicherer so einen Vertrag ab und alle Leute, die bei dem Arbeitgeber angestellt sind, also die Arbeitnehmer, werden in den Schutzbereich dieser Gruppenversicherung einbezogen und genießen dann Versicherungsschutz und können im Fall eines Unfalls, der hoffentlich nicht eintritt, eine Versicherungsleistung vom Versicherer bekommen.
Okay, verstanden. Genau, was hat es denn jetzt für Konsequenzen, wenn die Unternehmen die Anforderungen an solche Versicherungsvermittler nicht einhalten? Sind die auch ähnlich drastisch wie in diesem ersten Beispiel mit den Garantieversprechen?
Nein, es ist nicht ganz so drastisch. Also es stehen da keine Straftaten im Raum. Im Moment ist es eigentlich nur so, dass es steht quasi im Raum, dass man als Versicherungsnehmer ein Versicherungsvermittler ist und keine Lizenz hat. So, das ist erstmal der Vorwurf. Was hat das für Rechtsfolgen? Grundsätzlich können dafür Bußgelder verhängt werden. Ist eine Ordnungswidrigkeit. Aufgrund einer juristischen Spitzfindigkeit ist es allerdings im Moment so, dass diese Bußgelder wohl noch keinen Bestand hätten. Dazu muss das Gesetz noch angepasst werden. Wir erwarten, dass das jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren mal erfolgt, je nachdem, wie schnell der Gesetzgeber damit ist. Der EuGH hat das jetzt quasi vorgegeben und wir gehen davon aus, dass es auch bald umgesetzt wird. Das größere Risiko ist aber eigentlich, dass man von Wettbewerbern, also von anderen Versicherungsvermittlern, abgemahnt wird und irgendwie auf Unterlassung in Anspruch genommen wird. Also es ist mit Sicherheit nicht so schwerwiegend, wie wenn man ein Versicherungsgeschäft betreibt, ohne dass man dafür eine Lizenz hat. Also eine Straftat stellt das nicht dar.
Okay, ja, aber trotzdem ernste Konsequenzen, würde ich sagen. Genau, vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Gilt denn das ist dann sowas für, oder die erwartbaren Konsequenzen jetzt nur für Verträge, die noch abgeschlossen werden? Oder gilt das auch rückwirkend? Ist da schon, gibt es da schon zum Klarheit?
Ja, es gilt durchaus auch rückwirkend. Also ich meine, es steht sogar ausdrücklich drin in dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, aber es gilt in jedem Fall für alle bestehenden Gruppenversicherungsverträge, also nicht nur für solche, die jetzt abgeschlossen worden sind. Mhm. Es hat zu dem Thema vor nicht allzu langer Zeit nochmal eine Veröffentlichung der BaFin gegeben, die dieses Urteil quasi aufgegriffen hat und dazu ein bisschen was gesagt hat, sie sein eigenes, also das Verständnis quasi veröffentlicht hat. Und da sind auch ein paar Ausnahmen genannt. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Gruppenversicherungsnehmer zukünftig als Versicherungsvermittler gilt, sondern es sind nur solche, die diese Mitgliedschaften auf freiwilliger Basis gegen Entgelt vertreiben. Das führt zum Beispiel dazu, dass das Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe, von dem Arbeitgeber wohl nicht darunter fallen dürfte. Auch nicht erfasst sind zum Beispiel Sportvereine, die auch so eine Unfallversicherung für ihre Mitglieder abschließen, für den Fall, dass sich die Leute da auf dem Sportgelände verletzen. Das aber wiederum nur unter der Voraussetzung, dass die Vereine sich für diesen Versicherungsschutz keine extra Gebühr bezahlen lassen. Wenn sie sich dafür extra ein Entgelt bezahlen lassen, dann sind sie doch wieder erfasst, mit der Folge, dass sie zum Versicherungsvermittler werden, mit den Folgen, die ich gerade eben skizziert habe.
Oha, ich habe gerade die Rechnung für meinen Fußballverein beglichen. Ich glaube, da ist der Betrag extra ausgewiesen. Vielleicht sollte ich da mal eine kleine E-Mail hinschreiben, dass sie sich im Zweifel an euch wenden können.
Ja, tatsächlich, das ist eine gute Idee. Also ich verstehe die BaFin da so, dass klar, der Verein versucht natürlich, die Prämie, die er für diese Versicherung ausgegeben hat, irgendwie auf die Mitglieder umzulegen. Das ist ja ganz normal, der hat ja sonst keine anderen Einnahmen. Kritisch würde es dann werden, wenn er versucht, ein Geschäft daraus zu machen. Also wenn das jetzt irgendwie mit einer Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird, wenn der die Beiträge, die er jetzt von dir und allen anderen Mitgliedern einzieht, höher wären als das, was er dann als Prämie an den Versicherer weiterreicht.
Okay, das will ich doch mal nicht hoffen und auch nicht unterstellen.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Sehr gut. Okay, ja, ganz, ganz vielen Dank. Wenn ihr jetzt sozusagen so ein kleines Fazit unter diese beiden Beispiele setzen würdet, wie würde das ausfallen? Was sind sozusagen die Lehren jetzt für die Unternehmen, die davon betroffen sind?
Ja, also man kann ja schon feststellen, dass eben durch diese beiden Beispiele, das waren jetzt auch nur zwei Beispiele, die Anforderungen an Unternehmen generell schon ein bisschen gestiegen sind. Also man sieht ja, dass hier schon zahlreiche Fallstricke drohen. Wenn man überlegt, wie wir vorhin hatten, das Unternehmen denkt, es bietet nur eine Garantie an und eigentlich bietet es eine Versicherung an, mit eben auch dann Konsequenzen, wenn das der Fall ist, ohne dass entsprechend eine Erlaubnis haben für ein Versicherungsgeschäft oder das als Versicherung ausweisen. Oder halt auch eben jetzt in dem gerade diskutierten Fall, dass es sich, dass es Versicherungsvermittlung ist, die hier betrieben wird. Das ist schon sehr, sehr relevant, muss man sagen, ne? Wie gesagt, viele große Unternehmen haben das im Blick, aber eben viele kleinere Unternehmen haben das nicht im Blick und die wären schon gut beraten, da mal drüber nachzudenken und sich zur Not halt auch Hilfe zu holen, weil eben nicht vorausgesetzt werden kann, dass die wirklich die Sachkunde haben, das zu beurteilen.
Ja, Leonard, würdest du noch was ergänzen wollen?
Ja, also erstmal glaube ich, ist Franziska da absolut zuzustimmen und das Wichtigste dürfte es erstmal sein, dass Unternehmen da ein gewisses Bewusstsein für bekommen, dass da solche Fallstricke lauern. Ich habe das in den Gesprächen mit den Geschäftsführern und Syndikusrechtsanwälten immer wieder erlebt, dass da ein bisschen Fassungslosigkeit auch vorherrscht dafür, dass da ohne Not, also jetzt, sind eigentlich Themen, die jetzt das Gesetz nicht so ausdrücklich so anordnet, solche Fallstricke überhaupt geschaffen werden. Einerseits durch die Rechtsprechung, andererseits durch die Exekutive. Es hilft aber natürlich nur in begrenztem Maße, sich darüber zu beschweren, sondern man muss irgendwie Lösungen finden, damit umzugehen. Und ich sehe auch, dass viele da wirklich gute Lösungen finden. Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, zum Beispiel mit diesem Garantiethema arbeiten viele inzwischen mit einem Versicherer zusammen. Das ist sicherlich eine gute Möglichkeit und auch mit der Gruppenversicherung finden sich ebenso gute Möglichkeiten. Im schlimmsten Fall muss man sich halt um so eine Genehmigung kümmern. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig. Muss man ein paar Voraussetzungen für erfüllen, aber wenn man sich da was überlegt, ist das eigentlich für jeden zu schaffen. Man kann da mit einem Versicherungsunternehmen dann zusammenarbeiten. Die registrieren einen als gebundener Versicherungsvertreter und damit ist das Thema eigentlich aus der Welt. Genau, wie eingangs gesagt, es ist nur zu empfehlen, dass man sich wirklich, dass man diese Themen auf dem Schirm hat, sich darum kümmert und das nicht vernachlässigt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dazu können wir zumindest einen ganz kleinen Beitrag leisten, dass die Unternehmen das auch auf dem Zettel haben. Ja, vielen Dank nochmal an Franziska Quell und Leonard Raphael aus unserem Düsseldorfer Büro. Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand, das hat richtig Spaß gemacht und Ja, eine Menge gelernt habe ich auch noch dazu. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Danke dir, Martin. Dass
wir sprechen durften.
Super. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Folge Jetzt erst recht, der Podcast von Taylor Wessing zu Nachhaltigkeitsthemen. Heute ging es um das Thema Versicherung als Governance-Thema. Nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Experten nach Düsseldorf und klickt gerne auf den Subscribe-Button, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.